Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Herzlich willkommen zur Bibelstunde heute. Wir beginnen gleich mit einem Lied. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Das ist ein Zuspruch, das ist eine Verheißung und das ist die Wahrheit. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wir wollen einen Augenblick stille sein und ablegen, was uns vielleicht beunruhigt, bekümmert oder Gott bringen, was uns freut. Ich schließe dann mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, du lebendiger und auferstandener Herr, es ist schon enorm, dass wir nicht darum betteln müssen, dass du in unserer Mitte bist, sondern dass du verheißen hast, da zu sein. Und so bitten wir dich, rühr du unsere Herzen an durch dein Wort und gib auch Vollmacht, zum es auszulegen. Sie ist geknickt. Sie lässt den Kopf hängen. Sie kann gar nichts dafür. Äußere Einflüsse sind schuld daran, dass sie geknickt ist. Frage hier im Saal, ist da jemand, der noch nie geknickt war? Keine Handzeichen. Ja, fängt ja schon in der Kindheit an. Man ist geknickt, wenn ein Spielzeug kaputt ist. Oder wenn der Papa ein Versprechen nicht eingehalten hat. Später in der Schule war man geknickt, wenn die Lehrer nicht so waren, wie man gedacht hat. Oder die Klassenarbeit, ja, schweigen wir. Oder im Beruf ist plötzlich der Job weg. Man geht geknickt nach Hause, heim zur Familie und die neue Küche, die eigentlich geplant war, verschoben. Geknickt. Auch alte Menschen sind oft geknickt. Niemand kommt zu Besuch, niemand schreibt, niemand ruft an. Kürzlich war ich in Villingen unterwegs und hör plötzlich hinter mir einen tiefen Seufzer und den Satz: Also das gibt's doch nicht. Ich drehe mich um. Unsere Augen treffen sich. Ich gehe zu der Dame mit dem Rollator zu und frage, ist es so schlimm? Da hält sie mir einen Brief unter die Nase und sagt, da schauen Sie, ich habe gerade den Briefkasten geleert. Jetzt soll ich in der Apotheke bar meine Rezeptgebühren bezahlen und sie nicht mehr überweisen. Ich weiß nicht mal, wo die Apotheke ist. Können Sie dort nicht anrufen? Mein Telefon ist kaputt. Verwandte, ein Bruder, der ist noch älter als ich. Und wenn, kommt er nur sonntags. Also wir waren beide geknickt. Und ich konnte ja eigentlich nur sagen, dass diese Apotheke ein paar hundert Meter weiter rechts ist. Ich hoffe, ihr wurde geholfen. Aber sie war schon recht geknickt. Nun gibt es im Neuen Testament eine kleine Geschichte von Geknickten und Ungeknickten, von Aufgerichteten und Unaufrichtigen. Sie steht in Lukas 13 und sie steht nur bei Lukas ab Vers 10, wer gerne mitliest. Da heißt es, Als Jesus einmal am Sabbat in einer der Synagogen lehrte, war dort eine Frau. Seit 18 Jahren wurde sie von einem Geist geplagt, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr gerade aufrichten. In diesen beiden kurzen Versen erfahren wir eine Menge. Jesus hat sich am Sabbat aufgemacht, um in einer Synagoge mit der Gemeinde Gottesdienst zu feiern. Obwohl er sich ja dauernd auseinandersetzen musste mit den geistlichen Führern des Volkes, ging er trotzdem zum Gottesdienst, wo auch immer welche davon versammelt waren. Er versäumte nicht diese Zeit, in der aus der Tora gelesen wurde, in der gepredigt wurde. Er ist bei denen, die Gott anbeten und ihm ihre Bitten nennen, die ihn loben im Lied, so wie wir heute in dieser Bibelstunde. Wo sich diese Geschichte ereignet hat, erfahren wir nicht. Einfach in einer Synagoge. Und noch jemand hat sich an diesem Tag zur Synagoge aufgemacht. Eine Frau mit Handicap. Wir erfahren nicht ihren Namen, aber wir geben ihr jetzt mal den Namen Deborah, dann können wir es besser erzählen. Sie ist verkrümmt, heißt es von ihr. Sie hat einen schlimmen Rücken. Und davon können viele Menschen in unserem Land ein Lied singen. Von einem schlimmen Rücken. Aber sie hat nicht nur einen vorübergehenden Hexenschuss. Sie geht ganz gebückt. Sie kann die Wirbelsäule einfach nicht mehr aufrichten. Sie kann nur den Boden vor sich sehen. Viel Staub muss sie schlucken. Besonders schlimm ist es, wenn diese Fuhrwerke vorbeikommen oder gar Reiter im Galopp vorbei galoppieren. Dann kann sie kaum noch atmen. Von den Menschen sieht sie in der Regel nur ihre Füße. Sie blickt, salopp gesagt, auf ihre Hühneraugen, aber sie kann ihnen nicht in die Augen schauen. Leider. Staub und Steine sieht sie. Zu Sonne, Mond und Sternen kann sie schon lange nicht mehr aufsehen. Ach ja, sie kennt die Psalmen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Oder ich sehe den Himmel deiner Hände Werk. Nein, sie sieht den Himmel und die Berge schon lange nicht mehr. Für sie scheint doch mehr das andere Wort zu gelten. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Sie seufzt, wenn sie daran denkt. Wie geht es dir, Deborah? Fragt Rebecca, ihre Nachbarin. Und so fragen die meisten, die mal kurz stehen bleiben. Was soll sie da sagen? Es geht so. Muss ja. Was soll sie sagen? Keiner kann sich's nämlich wirklich vorstellen, wie schwierig es für sie ist, ihren kleinen Alltag zu bewältigen, aufzustehen, das Frühstück zu machen. Waldoase gab's damals noch nicht. Das Atmen fällt ihr immer schwerer. Schon den Riegel einer Tür zu öffnen, ist für sie ein schmerzhafter Kraftakt. Das wunderbare Zusammenspiel von Vitamin D3, Sonne und Bewegung kannte man damals nicht. Und Lukas schreibt, dass sie einen Geist der Krankheit hatte, der sie verkrümmte und plagte. Ihr Lieben, da habe ich lange drüber nachgedacht, über diesen Geist der Krankheit. Es ist einfach etwas, was nicht im Sinne des Geistes Gottes ist. Wir wissen es. All unser Verschlungensein in Tod und Hinfälligkeit ist der Sünde geschuldet. Jesus sagt noch einmal, es war der Satan, der sie geplagt hat. Wir haben zwar mehr Mittel und mehr Hilfe und können das länger hinauszögern, aber der Plan Gottes ist eigentlich ein anderer. Und den haben wir dann erst, wenn er uns empfängt in seinem Reich. Aber sie war eben von diesem Geist gedrückt. Und ich dachte, dieser Geist, das ist ja der, der nicht mit Fleisch und Blut zu bekämpfen ist. Darum kommt er auch immer in verschiedener Gestalt. Ein Geist des Nachtragens, ein Geist der Unversöhnlichkeit, ein Geist des Schimpfens oder des Verharrens in Meinungen. Also dieser Geist der Krankheit ist vielfältig. Wir erkennen ihn oft gar nicht. Und damit hängt wohl zusammen, dass Lukas sagt, es ist ein Geist der Krankheit, es ist ein Zusammenspiel von Leib, Seele und Geist. Bei Deborah kommt zum rein körperlichen Befund auch die seelische Not. Sie wird zunehmend isoliert. Sie kann nicht auf Augenhöhe mit den anderen kommunizieren. Man schaut buchstäblich über sie hinweg. Wir sagen das in unserer Sprache. Ich übersehe jemand oder ich habe ihn übersehen. Bei ihr passiert es ganz leicht. Und Gott, warum sollte er ausgerechnet sie sehen in dem kleinen Dörflein in Israel? Es liegt eine Last auf ihr, seit 18 Jahren ist sie niedergedrückt und gebeugt. Woher kommt mir Hilfe? Wieder eine Psalmfrage. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber wann kommt die Hilfe? Kommt sie? Wie kommt sie? Deborah ging trotz ihrer schweren Einschränkung jeden Sabbat in die Synagoge. Jeden Sabbat. Sie ersparte sich nicht diesen mühsamen Weg. Sie wollte unter Gottes Wort und in den Kreis der Gemeinde kommen. Und wenn sie hereinkam, traten die Männer beiseite, damit sie in dieser sich auftuenden kleinen Gasse den Weg zu ihrem Platz bei den Frauen finden konnte. Und wenn sie saß, schloss sich diese Gasse wieder. Die Männer versperrten ihr jede Sicht nach vorne. Da sie den Kopf nicht heben konnte, war es für sie auch nicht weiter schlimm. Sie musste ja nur gut zuhören. Und das konnte sie. Und beten und mitsummen, das konnte sie auch. Leise, aber von Herzen. Und da saß sie nun wie immer. Niemand beachtete sie mehr. Es war seit Jahren für alle ein vertrautes Bild. Diese stille, in sich zusammengesunkene Deborah auf ihrem Hocker. Doch nun geschah etwas, was in dieser Synagoge noch nie geschehen war. Heute wurde sie gesehen. Heute wurde sie gerufen vom Lehrer da vorne, vom Rabbi in der Synagoge. Sie hatte gehört, dass er Jesus heißt. Heute, da sagt er schon, du Frau da hinten, du gebückte, niedergedrückte Frau, komm her zu mir. Und ihr schießt es durch den Kopf, ja, wie kann das zugehen? Wie konnte er sie trotz der vielen Leute, die vor ihr standen, sehen? Sie war doch völlig verdeckt. Aber wie sie sich erhebt und dann nach vorne geht, da spürt sie es. Heute ist der Himmel offen über mir. Heute. Heute ist alles ganz anders. Und jetzt machen wir einen kleinen Einschub. Wie heißt unsere Jahreslosung? Du bist ein Gott, der mich sieht. Richtig. Und wer sagt das? Super. Hagar, eine Frau, eine andere Frau. Hagar ist in der Wüste. Kein Wasser, kein Strauch, kein Mensch. Aber ein Engel, der sie anspricht. Und danach sagt die Hagar dieses einmalige Wort. In der Basisbibel steht es so: Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Ich finde, es ist wunderbar ausgedrückt. Es schaut nämlich immer einer nach mir. Immer. Und wenn dieser berührende Moment kommt, wo ich es auch merke, bei einem Bibelwort, bei einem Liedvers, bei einer freundlichen Geste, wo ich auch merke, er sieht nach mir. Ja, das ist dann ein Ereignis fürs Tagebuch. Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Noch eine Frage, wo steht das geschrieben? Ah, haben Sie es alle gehört? 1. Mose 16, Vers 14. Bitte gut einprägen. Warum? Wenn wir nämlich geknickt sind, müssen wir es manchmal schwarz auf weiß lesen. Da ist einer, der mich sieht. Der ist da. Der lebendige Gott. Und wenn ich geknickt bin und Hilfe brauche, ist es so wichtig, dass ich das finde, die Bestätigung dafür. Und ein solches Kernwort ist dieses: Der Gott, der mich sieht, auch in der Wüste, wenn ich keine Hilfe habe. Klammer zu, wir gehen wieder zurück in die Synagoge, wo Jesus die geknickte Frau zu sich gerufen hat. Und da kommt sie also durch diese Gasse, bis sie bei ihm steht. Und jetzt sagt er nur einen Satz: Frau, du bist von deiner Krankheit gelöst. Oder sei gelöst von deiner Krankheit. So ein einfacher Satz. Und dabei legt er ihr die Hände auf den gesenkten Kopf. Und was macht sie jetzt? Sie richtete sich auf. In dem Moment richtet sie sich auf und pries Gott. Sie bricht in Jubel aus. Sie kann Jesus sehen. Sie war fassungslos. Sie lachte oder weinte oder beides zusammen, ich weiß es nicht. Aber es kann gar nicht wunderbar genug gewesen sein. Für alle sichtbar ist sie von dieser Krankheit geheilt. Sie konnte sich aufrichten und frei und offen um sich herum schauen. Und ob Sie es glauben oder nicht, aber als ich an diese Stelle kam, fiel mir ein Lied ein, eine Strophen, ein Abschnitt, an den ich noch nie gedacht hatte in diesem Zusammenhang. Spontan, mein Haupt und Glieder, die lagen da nieder, aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Es ist der zweite Teil des Morgenlieds von Paul Gerhardt. Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt uns an Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Wollen wir die erste Strophe singen, stehend, und darüber uns freuen, dass wir den Himmel sehen können? Hier sieht man ihn jetzt zwar nicht, aber Sie können sich's vorstellen. Welch ein Vorrecht ist es, täglich noch aufzustehen und den Himmel schauen zu können. Also vielleicht wird jetzt in Eidlingen und umzu immer wieder morgens ertönen: Da stehe ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Dann freuen Sie sich doch daran, dass es so ist. Ich habe mich jetzt immer mal wieder auf die Terrasse vor meinem Zimmer gestellt und es laut gesagt. Ja, jetzt könnten wir denken, Happy End, wunderbar. Aber es gibt noch ein Nachspiel dieser Geschichte und die ist sogar etwas länger als die wunderbare Heilung, diese Nachspielgeschichte. Eine Amtsperson aus dem Vorstand der Synagoge meldet sich zu Wort. Nicht um den Jubel zu vermehren und zu Jesus zu sagen, ist ja unglaublich, was heute geschehen ist, sondern er gießt Wasser in den Wein und er macht es erstaunlich. Ich sag's mal mit meinen Worten, er sagt, hört Leute, die Woche hat 6 Tage, an denen soll man arbeiten. Und an denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen. Denn wenn der Doktor was jemand heilt, das ist Arbeit. Also 6 Tage am Sabbat nicht. Das geht gar nicht. Seid vernünftig. Jesus ist nun mal einer, der heilen kann, haben wir ja heute gesehen. Aber wenn niemand da ist, der geheilt werden muss, dann wird er auch nicht dazu herausgefordert, den Sabbat zu brechen. So etwa die Logik des Chefs der Synagoge. Er geht Jesus nicht direkt an. Das ist höflich und lobenswert. Aber in der Synagoge nicken viele beifällig und sagen, recht hat der Mann, recht hat er. Und da sagt Jesus nun, an alle gerichtet, die Frau steht noch bei ihm: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Diese aber, die doch eine Tochter Abrahams ist, die der Satan nicht weniger als 18 Jahre gebunden hielt, sollte man am Sabbat nicht von dieser Fessel lösen dürfen? Es ist totenstill im Raum. Alle halten die Luft an. Alle, die dem Vorstand Recht gegeben hatten, kriegen einen roten Kopf und schauen beschämt zu Boden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, betet David. Und wir sollten es auch immer wieder tun. Offenbare mir mein eigentliches Motiv. zum Handeln, zum Reden, zum Schweigen. Denn selbst in diesem Gottesdienst, in der Gegenwart Jesu, ist der Leiter der Synagoge nicht ganz aufrichtig. Er scheint gesetzestreu zu sein und bricht aber das Gesetz durch Unbarmherzigkeit. Er ist verkrümmt in seinen Vorstellungen. Und das passiert uns auch schneller, als wir denken. Da gibt es ein schönes Wort in Sprüche 2, Vers 7 und 8. Das kann uns ermutigen zur Aufrichtigkeit, denn da heißt es, er lässt es den Aufrichtigen gelingen. Wollen Sie, dass Ihnen was gelingt? Und da gibt es ein Geheimnis, er lässt es den Aufrichtigen gelingen und behütet, die das Rechte tun. Jesus entlarvt sofort die Unaufrichtigkeit. Also ich finde, das ist ja schon starker Tobak, oder? Wenn ich die Bibelstunde eröffnet hätte mit ihr Heuchler. Aber Jesus macht es so, denn er kann das, weil er ja uns bis auf den Grund unseres Herzens schaut. Ihr Heuchler, oh, starre im Saal. Und zwar errichtet die Unaufrichtigkeit, damit wir aufrichtig werden können, damit wir von diesen inneren Verkrümmungen des Taktierens, der Diplomatie, der falschen Motive und was da alles ist, geheilt werden. Das geschieht manchmal über einen langen Zeitraum. Aber darum ist es einfach so wichtig, dass wir immer mal wieder so uns Zeit nehmen, in sein Licht zu treten. Uns Zeit nehmen, da müssen wir gar nicht viel reden. Wir lesen unsere Bibel und dann spricht er zu uns und will uns aufrichten. Jesus nennt die Frau eine Tochter Abrahams. Eine wunderbare Formulierung. Ich finde sie richtig kreativ. Damit gibt er ihr ihre Würde zurück. Diese behinderte Frau, die da verkrümmt durch das Dorf huschte, hatte zwar Mitleid, aber Mitleid ist noch keine Würde. Er nennt sie nun eine Tochter Abrahams. Und alle da in der Synagoge, die da versammelt sind, sind doch alle Söhne und Töchter Abrahams, Nachfolger, Nachkommen des großen Patriarchen Abraham. Mensch, sei gelöst von, und nun kann jeder einsetzen, von was er gerne befreit werden möchte, was ihn niederdrückt, was ihn runterziehen will. Jesus kann alles lösen, was uns fesselt, bindet oder verkrümmt. Da gibt's gar kein Feld, das er nicht in Ordnung bringen kann. Und dann kommt auch ein gewisser Friede und eine Freude in unser Leben. In Malachi ist das schön ausgedrückt, Kapitel 2, Vers 6. Da heißt es, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Böses kam über seine Lippen. Und jetzt, er lebte vor mir in Frieden und Aufrichtigkeit. Das finde ich hier so toll. Frieden und Aufrichtigkeit gehören zusammen. Wenn man so taktieren muss, muss man immer wieder denken, dass man sich möglichst nicht verplappert. Aber man muss nicht gleich zum anderen sagen, du Heuchler, denn wir sind ja nur Menschen, wir können das nicht. Aber vielleicht geht uns das eine oder andere auf, wo wir sagen, Herr Jesus, da brauche ich einfach eine Lösung. Ja, und danach wird es nun ein richtiges Happy End, ein gereinigtes Happy End in der Synagoge. Der Schlusssatz heißt nämlich: Aber die ganze Volksmenge freute sich über die wunderbaren Taten, die Jesus vollbrachte. Das ist dann der Schlussakkord. Ist alles geklärt, es ist gereinigt, es ist eine saubere Atmosphäre. Die ganze Volksmenge freute sich über die wunderbaren Taten, die Jesus vollbrachte. Amen. Und ich lade Sie ein, in diese Freude einzustimmen, indem wir nochmal drei Strophen von diesem Morgenlied von Paul Gerhard singen. Lasset uns singen, die Strophen 3 bis 5. Und jetzt lassen Sie uns beten miteinander. Danke, lieber Herr, für deine Liebe, mit der du uns nahe bist und uns in unserer ganzen Lebenswelt siehst. Danke, dass du die verborgenen Lasten und Bindungen kennst, die uns hemmen, krümmen und kraftlos machen. Herr, wir bitten dich, sprich uns los von den Dingen, die wir ungern loslassen. Heile unsere Verkrümmungen durch dein Wort. Lass uns in der Gewissheit gelassen leben, dass deine Augen immer auf uns gerichtet sind. Herr, wir bitten dich, schau von deinem Thron auf die Ukraine, die in diesen fürchterlichen Krieg verwickelt wurde. Wehre du den brutalen Militärs, die das Land verwüsten und die Menschen in Armut, Verzweiflung, Flucht und Tod stürzen. Wir bitten dich, Herr, für die Menschen samt allen Geschöpfen, die aktuell schon schrecklich unter dem Klimawandel leiden. Herr, gib den Entscheidungsträgern Weisheit und den Menschen Einsicht, umzukehren von einem gedankenlosen Lebensstil, der deine Schöpfung zerstört. Es scheint, dass die ganze Welt verkrümmt ist in Egoismus, Machtgier und Gedankenlosigkeit, weil sie sich von dir abgewandt hat. Herr Jesus Christus, unsere Welt taumelt von einer Katastrophe zur nächsten. Wir rufen zu dir, erbarme dich unser. Amen. Wir singen einander nun den Segen Gottes zu. Shalom, Shalom. Und dazu stehen wir bitte auch auf. Kommen Sie gut nach Hause und eine gesegnete neue Woche.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.